Wir hören als Predigttext heute den Abschnitt aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Abvers 14. Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, die Gänze, liebe Schwestern, wir ermahnen euch aber, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt allezeit dem Guten nach untereinander und gegen jedermann. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Ein kleines Protokoll von vorgestern, von Freitag, liebe Gemeinde. 15:16 Uhr. Ich sitze am Schreibtisch, jetzt konzentrieren, es ist Zeit für die Predigt. 1. Thessalonicher 5. Der erste und damit älteste Paulusbrief. 4 Minuten später. Es schlägt dumpf in meinen Bauch hinein. Wumm, wumm, wumm. Mir ist sofort klar. Soundcheck auf der Stechbahn. Stadtfest. 18 Minuten später. Seid langmütig gegen alle, seht zu, dass nicht einer dem anderen Böses mit Bösem vergelte. Ich muss durchhalten. Wumm, wumm. 33 Minuten später. Freut euch alle Zeit. Paulus, du weißt nicht, wie nervtötend dieses Basshämmern ist. Immer gleich. Keine Melodie, keine Gitarre, kein E-Piano zur Abmilderung, ganz zu schweigen von der Sorte Musik, die uns heute im Gottesdienst geboten wird. Wumm, wumm. 48 Minuten später. Mit den Nerven am Ende stehe ich auf und schnaube zur Stechbahn rüber. Zum Tontechniker brülle ich, nicht aus Wut, sondern weil er mich sonst nicht gehört hätte. Müsst ihr die Lautstärke bis zum Letzten aufdrehen? Er brüllt zurück. Jetzt schon, abends kann es dann leiser werden. Kein Trost. Immerhin spielt der Schlagzeuger zur Abwechslung einen Trommelwirbel. Trrr. Immerhin, man wird dankbar für die kleinen Geschenke des Alltags. 53 Minuten später. Auf dem Rückweg von der Bühne treffe ich den Platzmanager und beschwere mich natürlich auch bei ihm. Ausgesucht freundlich, sagt er, aber es ist doch das erste Mal seit 4 Jahren. Geschlagen ziehe ich mich ins Arbeitszimmer zurück. Die Predigt hat keine 4 Jahre Zeit. 1 Stunde. Und 6 Minuten. Wumm, wumm. Seid dankbar in allen Dingen. 1 Stunde und 10 Minuten. Ich springe wieder vom Schreibtisch auf und gehe raus. Ich finde mich in der Buchhandlung wieder, ablenken um jeden Preis. Ich kaufe mir das Buch Gelassenheit. Was wir gewinnen, wenn wir älter werden. Von Wilhelm Schmidt. Das Unglaubliche geschieht, noch bevor ich das Buch aufgeschlagen habe, nach 1,25 Stunden ist der Sound der Trommeln tatsächlich eingestellt. Wenn die mich daran gelassen hätten, das wäre schneller gegangen. Ich hätte alles auf 50% gestellt und es wäre immer noch zu laut gewesen. Nun ja, aber Sie merken, in dieses Buch mit der Gelassenheit muss ich mich noch einlesen. Da ist noch so ein bisschen Restwut in mir. Immerhin, in der folgenden Ruhephase des Stadtfestes kann ich dieses Protokoll dann für die Predigt aufschreiben, bevor es dann wieder richtig losgeht. Und nun das Stadtfest. Meine Güte, das ist ja noch nicht mal das Schlimmste. Es gibt ja ganz andere Probleme, von denen man nicht weiß. Nach 2 Tagen ist es denn jetzt alles auch wieder vorbei. Ich nur an die Kämpfe denke, an diesen Streit, den Krieg, wo die Wummergeräusche nicht nur den Bass auf der Stechbahn bedeuten, sondern dass mein Leben in Gefahr ist, Bomben und Granaten unterwegs sind. Was soll ich mich da beschweren? Ich habe von Paulus einige Sätze rausgenommen aus diesem schönen Zusammenhang, den er erschafft im 1. Thessalonicher Brief. Mit hineingenommen in mein kleines Wum-Wum-Problem. Und er, Paulus, er will eigentlich auch nicht das ganz große Weltproblem lösen, die Gewalt der Menschen gegeneinander, sondern hier guckt er eigentlich mehr darauf, wie können Leute miteinander vernünftig umgehen, gerade in der Gemeinde, wo Menschen doch im Glauben miteinander verbunden sind. Er will uns heimleuchten, uns läuten in der Kirche, wenn wir aneinander zerren. Weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann, seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt allezeit dem Guten nach untereinander und gegen jedermann. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet. Viele gute Ratschläge, sie gehen über die Grenze dessen hinaus, was möglich ist. Allezeit fröhlich, unmöglich. Beten ohne Unterlass, auch das nicht. Aber wenn man den Folgesatz beachtet, dann erschließt sich ein bisschen was von dem großen Geheimnis der christlichen Überlieferung. Ich glaube an den Heiligen Geist. Was ist das? Na, so ein bisschen das, was hier beschrieben ist. Wo es denn geht, dass man den Geist der Versöhnung, des Aufeinanderhörens und aufeinander Rücksichtnehmens, der Verbindung zu Gott nicht dämpft, wie Paulus sagt. Wenn ich mal so ein bisschen die Lupe raushole und nachschaue, was sagt Paulus denn da? Kleinmütige trösten und Schwache tragen. Hier also sind auch die willkommen, deren Lebensmut ausgetrocknet ist, die so schwach sind, dass ihre Gesundheit oder ihr Selbstbewusstsein sie nicht mehr tragen, die von anderen aufgefangen werden müssen. Böses nicht vergelten, das bedeutet eine Gemeinschaft, in der man nicht gleich zurückschlägt, wenn man kalt erwischt wurde, wo Frechheit und Gemeinheit sich nicht gegenseitig sofort hochschaukeln, sondern von der Frage abgepuffert werden, wo kommt denn das jetzt her? Was ist denn mit dem? Zügellose zurechtweisen. Die durchgegangenen Gäule zügeln. Wörtlich steht da, sortiert die aus dem Takt geraten sind. Die sollen wieder in diesen Takt hineinfinden, in ihren Lebenstakt. Auch das gehört in der Gemeinde dazu. Und dann dem Guten nachjagen, so ein bisschen die Überschrift des Vorhergegangenen. Also Gemeinde ist ein dynamischer Lebensraum, sehr dynamisch, da passiert viel, entweder man überlässt denen die Bühne, die ihr Ding durchziehen, ohne darauf zu achten, was anderen gleichfalls gut tut. Oder man greift ein, jagt dem Guten nach. Das ist ziemlich aktiv. Und so ergibt sich ein gut balanciertes Handeln und Ruhen. Der Geist Gottes will wirken, stemmt euch nicht dagegen. Den Geist dämpft nicht, diesen Geist, der so von Paulus beschrieben wird. Zusammengefasst vielleicht, achtet aufeinander, pflegt das Miteinander. Es ist das kostbare Gut in der christlichen Gemeinde. Und obwohl grammatisch hier ja eine große Sammlung, ein richtiger Stapel von Befehlsworten übereinander steht, geht es nicht wirklich um einen aufgeklappten moralischen Zeigefinger, nein. Vielmehr spürt man dort, wo solch ein Miteinander gelingt, Gottes Geist wirkt. Der Geist Gottes verändert Denken, Fühlen, Handeln des Einzelnen und dadurch dann irgendwie auch den Geist, sagt man ja manchmal so, hier herrscht ein guter Geist. Also ich zum Beispiel denke das seit 10 Jahren immer wieder, wenn ich nach Schweden komme, in dieses Haus, wo wir regelmäßig mit Konfirmanden sind, ein guter Geist in dem Haus. Der schwebt da nicht irgendwo oder hängt an der Wand, sondern es liegt an den beiden Männern, die dafür verantwortlich sind. Die kirchliche Organisation, also schwedische kirchliche Organisation, die das Haus betreibt, angestellt hat, dass sie dieses Haus für Jugendliche öffnen. Die sind freundlich, die sind geduldig, die sortieren gelegentlich auch mal einen Konfirmanden, wenn er aus dem Takt geraten ist, kümmern sich aber ansonsten ganz still und im Hintergrund darum, dass es uns an nichts fehlt. Und wenn ich mal eine Frage habe, und davon gibt es wirklich immer genug, ich kann zu denen kommen und finde freundliche Hilfsbereitschaft. Ein guter Geist. Und dann kommen 3 Ermutigungen, die irgendwie so ein bisschen überraschend nebeneinander stehen. Seid fröhlich, betet, seid dankbar. Auch hier geht es natürlich nicht um Befehle, sondern um Ermutigungen. Und das hat was, fröhlich und dankbar. Und so kann sich dann ja auch ein Gebet ausdrücken. Ein Spaßvogel hat es einmal so auf eine Gebetswand geschrieben: Ich danke, also bin ich. Dankbar und zuversichtlich, das Leben aus Gottes Hand nehmen jeden Tag neu. Das gilt dann sogar für einen Tag, an dem man zermürbt wird, wie ich am Freitag und am Samstag und nicht nur ich, sondern viele andere Bewohner der Stadt ebenfalls. Ich bin trotz vieler unerledigter Arbeit dann aufs Land geflohen, aufs ruhige Land, wirklich wahr. Ein Ausflug in die vergleichsweise Stille eines Dorfgasthofs und zum leisen Lauschen auf die röhrenden Hirsche bei Starkshorn. Wie differenziert solch ein Hirsch röhrt, das erschließt sich einem erst wirklich, wenn man von der Stechbahn in Wacken kommt. Dankbar, fröhlich und im vertrauensvollen Gebet geborgen. So bin ich gut aufgehoben. Und wenn die Einschläge viel schwerer und nachhaltiger sind als die Bässe, die heute wieder abgeschaltet sind, wenn Einschlag auf Einschlag folgt, gerade dann kann aus dem Miteinander von Zuversicht, von Dankbarkeit und Leben in Gottes Gegenwart ein Netz entstehen, das trägt, das harte Schläge abfedert. Erinnern Sie sich an diesen jungen Mann, Samuel Koch, der bei Wetten, dass vor ein paar Jahren mit einem Salto so unglücklich scheiterte, dass er seitdem an den Rollstuhl gebunden ist. Er erzählt von sich selbst: Die Art, wie ich mit Gott über meine Lage, meine Sorgen und Wünsche spreche, hat sich im Laufe der Zeit immer wieder geändert. In langen, wachen Nächten habe ich mit Gott diskutiert. Früher bin ich wie selbstverständlich davon ausgegangen, dass Gott auf mich aufpasst. Inzwischen ist mir klar geworden, dass die Sache so nicht läuft. Aber ich glaube, dass Gott aus schlechten Ereignissen auch was Gutes machen kann. Wie das bei mir aussehen soll, weiß ich noch nicht. Ich bin immer noch mit Gott im Gespräch darüber. Als der Unfall geschah, war er auf einer Schauspielschule. Inzwischen hat er sie abgeschlossen, ist zu Lesungen unterwegs, spielt kleine Rollen im Fernsehen und große im Theater. Mit Gott im Gespräch. Ich habe ihn einige Male in diesen Gesprächen erlebt. Und ich finde, das Besondere bei ihm ist eigentlich, dass was er so sagt, es wirkt so wie mit feinen Humorfäden durchzogen. Selbstironie, Wortspiele, all das gibt dem Ganzen eine Heiterkeit, die vollkommen überrascht. Einschläge, aber keine Hoffnungslosigkeit, keine schwarze Galligkeit. In der vergangenen Woche haben wir hier in der Stadtkirche, am Dienstag war es, einen Vortrag von Wilhelm Schmidt gehört. Er beschrieb die Melancholie als Last und Laster. Anders als die zielgerichtete Trauer oder eine medizinisch feststellbare Depression legt sich solche Melancholie, wie er sie beschrieben hat, als Schatten auf das Leben. Gefühlte Einsamkeit vertieft durch kleine Unsicherheiten. Was macht denn Sinn? Was macht Sinn in meinem Leben? Wozu bin ich da? Die klassischen Grundfragen. Heute wird Leonard Cohen 80 Jahre alt. Er beschreibt und besingt ein melancholisch getöntes Leben wie wenig andere. Sogar in religiös eingefärbte Zeilen. Ich tat mein Bestes, viel war es nicht. Ich fühlte nichts, als so suchte ich Nähe. Das ist wahr, ich mach dir nichts vor. Und obwohl alles schief ging, steh ich doch einst vor dem Herrn der Lieder mit nichts auf den Lippen als Halleluja. Der Philosoph Schmidt versuchte, Wege aus der Melancholie aufzuzeigen. Er empfahl uns, gelassener zu werden und die Frage nach dem Sinn zu beantworten mit vielen Beziehungen. Eng verknüpft sein mit anderen Menschen, mit Verwandten, mit Freunden, zufälligen Gefährten, mit den Nachbarn, um die wir uns kümmern können. So wird unser Leben sinnvoller, gelassener. Der Vortrag hätte Paulus zu einem Ja, aber herausgefordert. Schön und gut soweit, aber den tiefen Halt im Leben und im Sterben, gerade auch im Miteinander von Menschen in einer Gemeinde, erschließt diese Sinngebung nicht. Paulus stellt ans Ende seiner Gedanken keine Argumentationskette, sondern eher Stichworte, zugewandt leben, fröhlich, betend, dankend. Und dann in dieser großartigen Zusammenfassung: prüfet aber alles und das Gute behaltet. Das ist umso bemerkenswerter, finde ich, als es von Paulus kommt, dem Urtheologen unserer christlichen Kirche, der so viel durchdacht, sortiert und organisiert hat, der anderen schon mal gerne den Kopf gewaschen hat, wenn sie meinten, ach, wir werden nach unserer eigenen Fasson selig. Hier ist offensichtlich eine andere Seite von Paulus. Prüfet aber alles und das Gute behaltet. Ich traue euch zu, dass ihr als mündige Christen lebt, dass ihr selbst gestalten könnt, was euch zuversichtlich macht, worüber ihr fröhlich lacht, sodass Beobachter sagen, meine Güte, ist die aber gut drauf, die ist bestimmt Christ. Das Leben und gerade die wummernden Tiefschläge des Lebens einfangend in einem Netz von Gebet und wackeliger Dankbarkeit. Ich muss meine Lektion dazu noch lernen, das habe ich am Wochenende gemerkt. Aber vielleicht entfaltet sich dann ja ein Miteinander, in dem in der Gemeinschaft Kleinmütige getröstet werden, Schwache getragen, wo Böses nicht gleich vergolten wird, man dem Guten nachjagt und die Taktlosen neu eintaktet. Prüfet aber alles, das Gute behaltet. Amen.